Sie hören einen Podcast von DRS 1.
Persönlich. Rübi Koller im Gespräch mit Gästen.
Herzlich willkommen zum Persönlich. Heute Morgen live aus Wien. Es ist ein wunderbarer Sonntagmorgen. Der EM-Final wirft seinen Schatten mit dieser besonderen Talkshow voraus. Wir sind zu Gast in der Swiss Beach am Donaukanal. Normalerweise ist das hier die Strandbar Hermann. Während der ganzen Euro war das aber ein beliebter Treffpunkt gewesen. Nicht nur für Schweizer Fußballbegeisterte. Da sind alle Spiele auf Grossleinwand gezeigt worden. Und natürlich auch heute Abend der Final. Meine beiden Gäste, und jetzt wechsle ich auf Hochdeutsch, oder mindestens das, was wir Schweizer als Hochdeutsch bezeichnen, Bürgermeister von Wien, Michael Häupl, der schon seit 14 Jahren mit viel Energie und Freude in dieser Stadt sagt, wo es lang geht. Dass Wien Host City für die Euro 2008 sein darf, ist für ihn absolut das Größte. Und ich begrüße den Amtskollegen von Michael Häupl in Zürich, den Zürcher Stadtpräsidenten Elmar Ledergerber. Er ist seit 2002 im Amt und steht ebenfalls mit großer Freude und Engagement an den Hebeln der Macht. Auch für ihn hatte die Durchführung der Europameisterschaft in Zürich höchste Priorität. Michael Häupl, Elmar Ledergerber, ganz herzlich willkommen. Meine Herren, ich habe schon gesagt, die Durchführung der Euro in Ihren Städten war für Sie absolut das Größte. Ich habe das Gefühl, Sie sehen aus, Sie strahlen wie zwei Buben unterm Christbaum. Richtig?
Richtig. Denn ich glaube nicht, dass das drittgrößte Sportereignis der Welt, und das ist die Fußball-Europameisterschaft, wir in die Schweiz und nach Österreich noch einmal kriegen werden. Sobald, jedenfalls denke ich, in unserem politischen Erlebniszeitraum nicht. Und daher ist das als ein wirklich, wie man in Wien sagen würde, fußballnarischer, ist es einfach das Größte, das Finale in der Heimatstadt der Fußball-Europameisterschaft anzuschauen. Ich meine, das ist Weihnachten.
Ein Bubentraum ist in Erfüllung gegangen.
Naja, also von den Sandkassenspielen wollen wir jetzt einmal absehen. Das ist momentan nicht so in Österreich gefragt. Aber es ist mit Sicherheit der Traum des kleinen Fußballers, der mit 10 Jahren zu spielen begonnen hat. Ja.
Wie sieht es für Sie aus, Elmar Ledergerber? Der Stellenwert der Euro in Zürich ebenfalls sehr, sehr hoch.
In den letzten paar Wochen war er gewaltig groß. Wir haben aber wie überall eine Anlaufzeit gebraucht, bis die Stimmung hochgefahren werden konnte. Aber das ist auch richtig so. Und ich muss sagen, was wir in den letzten 3 Wochen erlebt haben, das habe ich in Zürich noch nie gesehen. Diese Festfreude, aber auch diese friedliche Verbrüderung und Verschwesterung, wenn ich das so sagen darf, das war wirklich fantastisch. Und das hat unserer Stadt sehr, sehr gut getan.
Aber Sie haben es angedeutet, man hat Ihnen und den Verantwortlichen einige Schwierigkeiten bereitet. Das neue Stadion ist eigentlich verhindert worden. Zum Glück konnten wir ein anderes renovieren. Die Anwohner haben sich gegen Fanmeilen gewehrt und so weiter. Sie hatten einige schlaflose Nächte vermutlich.
Gut, wir haben nicht eines renoviert. Wir haben ein wunderbares neues gebaut in einer Rekordzeit von 14 Monaten. Aber Schwierigkeiten sind nicht da, um darüber zu sprechen, sondern um sie zu lösen. Mhm. Wir haben aber unglaublich viele Erfolge jetzt gehabt, auch in den letzten Monaten und auch im letzten Jahr. Und das ist vielleicht ein interessanteres Thema.
Ist es ein Wermutstropfen, dass jetzt Wien den Final bekommen hat und nicht Zürich?
Überhaupt nicht. Wir haben ein 30.000er Stadion in Zürich und das ist für uns im Normalbetrieb schon relativ groß. Und weil Wien halt mit dem Ernst-Happel-Stadion ein größeres hat und Wien natürlich auch eine größere Spur hinterlässt, soll ich sagen, ist es auch völlig richtig, dass dieses Finale hier in Wien ist. Und es hat uns zudem den Anlass gegeben, wieder mal einen Besuch zu machen.
Was Sie vielleicht nicht wissen, Michael Häupl, wir hatten eine schweizerisch-österreichische Freundschaft, in dem Sinn, dass Toni Polster unseren Reporter Dani Wieler immer wieder unterstützt hat beim Kommentieren der Spiele. Das ist ein großer Mann, der Toni Polster hierzulande, mehr als einfach ein ehemaliger großer Fußballer.
Ja, sicherlich ist er ein ehemaliger großer Fußballer, war ja ein Austrianer. Und bevor er dann nach Deutschland arbeiten ging, sozusagen ins Exil. Aber wir haben ihn natürlich wieder gerne zurückgenommen und er ist heute einfach, würde ich sagen, einer der profundesten, aber auch einer der witzigsten Fußballkommentatoren, und das ist ja auch wichtig. Ich meine, Fußball ist die wichtigste Sache der Welt, aber nicht unmittelbar immer ernst.
Die wichtigste Sache, sagen Sie? Meistens heißt es ja die wichtigste Nebensache. Für Sie ist es sogar die wichtigste Sache.
Jetzt. Heute am Finaltag der Fußball-Europameisterschaft ist es die wichtigste Sache. Nicht einmal die Tagung des Koalitionsausschusses kann ich ja von den Schlagzeilen verdrängen.
Darüber reden wir dann noch. Die SPÖ ist ja ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Aber den Toni Polster hatte ich versucht einzuladen, als ich noch nicht sicher war, ob Sie kommen konnten. Der sagte, ich habe keine Zeit. Gestern Abend war Elton John in Wien. Ich habe den betreut oder ich habe das Konzert organisiert. Also wie gesagt, viel mehr als einfach ein Fußballstar. Er ist ein Rockstar schon fast.
Ja, also er ist zusammen mit Hans Krankl wahrscheinlich der beste singende Fußballer, sagen wir es einmal so. So wie Placido Domingo wahrscheinlich der beste fußballspielende Opernsänger ist oder war. Aber das gehört irgendwie auch, das ist auch so ein Symbol, das gehört auch in Wien so zusammen. Da lässt sich Kultur und Fußball nicht so ohne weiteres trennen. Das sind fast zwei Seiten einer Medaille, das kann man nicht auseinander dividieren.
Jetzt reden wir mal über die beiden Städte Wien und Zürich. Und ich weiß natürlich, wenn ich Sie fragen würde, Sie würden Ihre eigene Stadt über den grünen Klee loben. Aber ich möchte jetzt wissen, was sagen Sie über die Partnerstadt? Michael Häupl, wie nehmen Sie Zürich wahr aus Wien?
Also ich nehme Zürich wahr zunächst einmal als eine unglaublich lebenswerte Geschäftsstadt. Das ist so das Außenimage. Zürich hat einen Riesennamen, was den Zusammenhang von gut leben und tolle Geschäfte machen betrifft. Ich persönlich kann beides gut verstehen. Ersteres vor allem deshalb, weil wenn eine Stadt so an einem Wasser liegt, an einem großen, dann ist das per se schon einmal eine ganz tolle Geschichte. Das ist mit der Grund, warum ich zum Beispiel auch Bregenz ganz gerne habe, oder das ist auch Klagenfurt. Das ist so mit einem See dazu, das ist schon mal eine sehr schöne, sehr angenehme Sache. Und dann durch die Straßen, durch die Innenstadt, durch die Geschäftsstraßen von Zürich zu schlendern, so mit der Seele dabei zu baumeln, und dann natürlich das eine oder andere auch einzukaufen. Ich meine, das ist der Grund wahrscheinlich, warum man die Geschäftsstraßen eigentlich gemacht hat. Das ist schon sehr schön. Also ich mag Zürich sehr gern.
Sie nehmen in Zürich auch sehr entspannt wahr, habe ich das richtig verstanden?
Ja, natürlich. Ich bin ja dort auch nicht Bürgermeister.
Elmar Ledergeber, wie sehen Sie es?
Mit Zürich.
Mit keinem Widerspruch
ich
wahrscheinlich.
Ich kann mich natürlich diesen guten Worten absolut anschließen. Ich sehe auch, Zürich hat viele, viele Vorteile, hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt, hat heute im Gegensatz noch zu den 90er Jahren eine Bevölkerung, die sehr optimistisch und zuversichtlich in die Welt und in die Zukunft schaut. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste. Wenn man nicht an sich selber glaubt, dann hat man die Zukunft schon verspielt. Und heute hat Zürich eine sehr gute Situation, eine sehr gute Dynamik auch. Darauf sind wir stolz und dafür sind wir auch dankbar.
In den Rankings läuft Zürich Wien den Rang ab. Also es gibt verschiedenste Rankings, aber ich habe einige gelesen, wo Zürich an erster Stelle war und Wien an zweiter Stelle. Was ist denn besser an Zürich verglichen mit Wien?
Ich könnte mich auf diese Frage so nicht einlassen. Das heißt, wir sind beide in der Spitzengruppe. Ich glaube, das muss man mal so sehen. Es entscheiden dann Details darüber, wer ganz vorne ist. Aber wir haben natürlich sehr große Unterschiede zwischen Wien und Zürich. Wien als alte Weltstadt der Habsburger hier hat sich jetzt in den letzten 15 Jahren unglaublich entwickelt, nachdem der eiserne Vorhang gefallen ist, ist plötzlich Wien in eine Zentrumsposition gerückt, nachdem Wien eigentlich am Ende der westlichen Welt positioniert war. Und diese Öffnung hat quasi Wien zu einer ganz neuen Stadt gemacht und das ganze imperiale Gehabe, das in der Stadt noch zu spüren ist, ist zu neuem Leben, aber zu einem sehr sympathischen Leben.
Meinen Sie denn einen Häupl mit diesem imperialen Gehabe? Wohl nicht, oder?
Nein, es ist natürlich sozial imperial, was er macht. Das ist auch durchaus etwas besonders Wienerisches. Das wurde auch hier erfunden. Das mag ich durchaus. Also von daher haben wir sehr große Unterschiede, aber jede Stadt hat ihr eigenes Spezielles, das sehr, sehr anziehend ist.
Das war der Historiker Ledergerber, der da gesprochen hat. Da werden Sie auch kaum widersprechen, oder? Hat
er
es
nicht ganz richtig gesagt? Nein, hat er sehr gut getroffen. Natürlich ist es, wenn man aus dem Blinddarm der westlichen Welt eigentlich 60 Kilometer östlich von Wien war der eiserne Vorhang. Wenn man aus dem heraustritt und plötzlich ganz neue Möglichkeiten kriegt, wenn man merkt, wie viel gerade auch in den Städten Südosteuropas fokussiert wird auf Wien, dann kann Wien plötzlich eine ganz andere Rolle spielen. Es lösen sich die Grenzen auf, deswegen war ja natürlich auch das Schengen-Beitritt unserer Nachbarstaaten eine sehr wichtige Geschichte. Und es gewinnt Wien wieder den Raum, den es braucht für seine Anziehungskraft, für seine Gravitation. Und diese Rolle erfüllen wir auch gerne. Sie ist ja nicht nur und ausschließlich zum Vorteil der Wienerinnen und Wiener, sondern es ist ja zum Vorteil einer ganzen Region, die von der Ukraine sicher bis auch weit nach Westeuropa reicht. Und das, denke ich, ist gut so und ich glaube, das können wir auch ganz gut.
Die Personenfreizügigkeit wird ja in der Schweiz auch heftig diskutiert. Wir als Nicht-EU-Land sind daran, diese Fragen zu diskutieren. Das wäre ja für Sie ein ganz wichtiges Thema, gerade weil Sie so nahe an der Grenze zu den neuen EU-Ländern sind. Wie hat sich das ausgewirkt?
Na, das hat ja Übergangsfristen gegeben. Das ist ja bei uns eher die Diskussion im Hinblick auf die Niederlassungsfreiheit, vor allem auch im Arbeitnehmerbereich. Und da hat es natürlich Sorgen und Ängste gegeben. Die gibt es ja überall. Die hat es vor der Europameisterschaft gegeben, wo man sich Sorgen gemacht hat vor den herumwazierenden Hooligans, die diese Stadt in Schutt und Asche legen. Und die gibt es da, dass ungarische Bauarbeiter oder rumänische Kellner massenhaft hierher strömen und hier den Österreichern die Arbeitsplätze wegnehmen. Es ist das eine wie das andere vollkommener Unsinn. Und wenn ich mir anschaue, dass heute beispielsweise mehr Kärntner in Slowenien arbeiten als Slowenen in Kärnten, wenn ich mir heute anschaue, dass 25% der Arbeiter, die in dem VW-Werk westlich von Bratislava tätig sind, Österreicher sind, dann kann man daran erkennen, dass es sich hier genau das entwickelt, was wir letztendlich auch brauchen, ein regionaler Arbeitsmarkt. Und mit dem muss man auch gemeinsam umgehen und das tun wir mit unserer Twin-City-Konzept mit Bratislava, das tun wir in der Zusammenarbeit mit unseren unmittelbaren Nachbarn, gerade auf der Städteebene auch.
Die SPÖ hat ja im Moment das Gefühl, die EU-Fragen müssen ja aber wieder vors Volk. Also eigentlich, man hat gesagt, ein Kurswandel jetzt durchgemacht, dass man plötzlich auch Angst hat vor dieser EU, vor den neuen Verträgen, vor den neuen Bestimmungen, die da kommen.
Also da soll man die Kirche ein bisschen im Dorf lassen, um das auch wienerisch zu sagen, was da machen wir jetzt diskutiert wird. Da denke ich mal, ich weiß nicht, in welcher Welt die leben. Denn auf der einen Seite ist es völlig klar, die Sozialdemokraten sind eine europabejahende Partei, ungebrochenerweise, ja selbstverständlich. Wir wissen, was wir an der Europäischen Union haben, gerade wir hier in Wien. Denn viele der großen Konzerne, die hier ihren osteuropäischen Sitz haben, haben natürlich auch einen entsprechenden Vorteil. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass wir heute eine besonders hohe Zahl von Skeptikern haben, nämlich ungefähr 70%. Und da muss man in einen Dialog eintreten, da muss man überhaupt angehört werden können. Und das denke ich, und da verteidige ich meine politischen Freunde auch, das muss man tun und da muss man auf die Menschen zugehen, einen Schritt auch ihnen entgegensetzen, ihnen signalisieren, jawohl, wir sind für die Partizipation. Aber jetzt bitte reden wir natürlich über die Inhalte, über die Entwicklung des Europa. Denn natürlich ist es gar keine Frage, dass Wettbewerb nicht das alleinige Kriterium in Europa sein kann, sondern dass wir auch ein soziales Europa haben wollen, dass wir ein demokratischeres Europa haben wollen. Aber das ist ja hoffentlich auch in der Vergangenheit nicht verborgen geblieben, dass wir diese Positionen haben.
Also 70% Skeptiker als EU-Land ist natürlich, da ist ein großer Unterschied zur Schweiz. 70% Skeptiker als Nicht-EU-Land. Das ist was ganz anderes, Elmar.
Also ich würde sagen, wir sind zu 70% Skeptiker bei allen Fragen, das ist normal. Aber wir haben es immerhin geschafft und da bin ich sehr stolz auf mein Land und auch auf meine Stadt, dass wir bei diesen Fragen der Freizügigkeit ja Volksabstimmungen durchgeführt haben und mit deutlichen Mehrheiten dieser Freizügigkeit zugestimmt haben, meine Stadt Zürich sogar mit 67%. Also das ist ein großartiges Resultat. Und ich denke, das ist nicht ein Zeichen von Schwäche, wenn auch in der EU man anfängt, ab und zu doch auch das Volk mit einzubeziehen in solche wichtigen Entscheidungen. Dann halten sie natürlich für die Zukunft und man hat auch die nötige Unterstützung von der Bevölkerung und die ist zunehmend notwendig, wenn man die EU weiterentwickeln will.
Reden wir über Kultur. Ich weiß, dass Sie, Elmar Ledergerber, ein bisschen neidisch sind auf Michael Häupl wegen seines großen Budgets bezüglich Kultur, sagen wir Schauspielhäuser, Oper etc. Sie mussten ja den Matthias Hartmann ziehen lassen nach Wien. Gab es da einen Transfermarkt, dass Sie wenigstens was verdient haben dabei?
Nein, gibt es nicht. Wir haben gewonnen und verloren. Aber ich bin auch nicht neidisch, das muss ich ganz klar sagen. Wir als relativ kleine Stadt im Vergleich zu Wien haben ein unglaublich reiches Kulturangebot in der Stadt Zürich. Und wir müssen uns nicht verstecken hinter niemandem. Da sind wir sehr stolz. Man kann in Zürich heute jeden Tag unter 70 verschiedenen Kulturangeboten wählen. Das ist gewaltig für eine Stadt mit 380.000 Einwohnern und eine Agglomeration von etwa 1,5 Millionen. Also von dort her sind wir auch darauf stolz. Aber wir kommen gerne nach Wien, um auch hier das Kulturangebot, das in verschiedenen Bereichen noch großartiger, noch breiter, noch hochstehender ist, vielleicht auch mitzugenießen. Das ist ja eine Qualität von Wien und das macht auch einen Teil des Rufs von Wien aus. Und Sie haben auch aus der Vergangenheit sehr viel spannende Dinge anzubieten, wenn wir da durch die Stadt marschieren und all die Denkmäler der großen Kulturträger aus der Vergangenheit sehen, dann haben wir dort nicht so viel zu bieten. Aber ich denke, als Kulturstadt hat Zürich wirklich sehr viel anzubieten.
Sie sprechen ein Thema, an das ich gerne noch weiter diskutieren möchte, die Denkmäler im öffentlichen Raum. Aber bleiben wir kurz bei der Kultur. Ist es nicht so, dass in Wien die großen Könige jetzt abseits von der Politik die Schauspieler sind, die Direktoren, die Theaterleute von der Burg beispielsweise?
Ja, Gott sei Dank, sage ich dazu. Ich meine, ich kenne ja nicht wirklich eine andere Stadt, wo man nach einer Opernpremiere am nächsten Tag, wenn man mit einem Taxi fährt, mit dem Taxichauffeur über diese Premiere diskutieren kann, aber von ihm angesprochen wird, also nicht diese Diskussion ihn induziert. Oder wenn, die Zeffirelli-Verfilmung von Bohem am Rathausplatz läuft, dann sind dort 15.000 Menschen. Die sitzen zum Teil in den Bäumen und schauen sich das an und leben das mit. Das ist schon, das gibt einem einfach ein tolles Gefühl. Und natürlich, ich bin Freund Elmar sehr dankbar, der gesagt hat, da geht es nicht um Neid dabei, sondern das Kulturbusiness ist natürlich auch ein sehr internationales Business. Die hohe Diversität der Kultur ist eine wichtige Geschichte, gerade in einem vereinten Europa mit einer zunehmend globalisierten, in die Globalisierung eingebundenen Ökonomie. Aber es sind eine Reihe von Wienern zum Beispiel in Berlin tätig im Kulturleben, natürlich auch in anderen Städten. Wir haben ausgezeichnete Kontakte zu den anderen Städten und damit meine ich nicht nur Paris, London oder eben Berlin, sondern natürlich auch zu Städten eben wie Zürich und vielen anderen. Und das ist gut so, dieser Austausch der Personen ist gut so, das belebt außerordentlich die Kultur und ich freue mich, wenn ein Österreicher im Ausland entsprechende Karriere macht im Kulturbusiness. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn wir internationale Gäste hier bei uns haben, sei es ein Sprechtheater oder sei es ein Musiktheater.
Aber auch hier wird gestritten um das Budget. Ich gehe davon aus, dass diese hohen Kosten, die diese Theater verursachen, nicht einfach so immer blanko weiter vergeben werden.
Wo wird nicht über ein Budget gestritten? Das ist überall der Fall. Sehr verständlich. Und das ist sozusagen der Esprit des Herbstes, dass man endlich über Budget streiten kann. Ich meine, ich habe ehrlich gesagt lieber andere Verbindungen mit einem Herbst. Nicht? Da ist Weinernte zum Beispiel und alle ähnlich angenehmere Dinge. Aber das gehört zum Job. Im Herbst ist Budget. Da wird gestritten. Mhm. Ist überall so.
Also, Denkmäler in der Stadt. Der Elmar Ledergerber hat eine Kommission gegründet oder gründen lassen, die sich damit beschäftigt, zu schauen, welche Kunstwerke im öffentlichen Raum wert sind, dort stehen zu bleiben, welche nicht. Gibt es denn, es gibt doch auch historische Figuren, die kriegt man doch da nicht weg. Den Zwingli, den Waldmann vor ihrem Büro beispielsweise.
Die wollen wir auch überhaupt nicht verdrängen. Also der Waldmann, der Bürgermeister von Zürich, der einzige, der mal um einen Kopf kürzer gemacht worden ist und vor meinem Büro als Reiterstatue verewigt ist, das ist ein wichtiges Mahnmal für jeden Bürgermeister in Zürich, weil er weiß, wenn er zu wenig auf das Volk hört, wird um einen Kopf kürzer gemacht. Also das werden wir sicher stehen lassen. Und auch den Zwingli, den werden wir sicher nicht vertreiben. Aber in einer Stadt sammelt sich so im Verlauf der Jahrzehnte immer so etwas an. Und es ist eine gute Geschichte, das einmal sehr bewusst wieder anzuschauen und zu sagen, wollen wir wirklich das noch? Ist das nicht vielleicht doch eher ein alter Krempel, der vor 50 Jahren mal sehr aktuell war und heute schütteln alle die Köpfe oder es wird überhaupt nicht mehr wahrgenommen? Und das mal bewusst anzugehen und zu sagen, das bleibt stehen, da kommt etwas Neues, wir möchten auch vielleicht etwas mehr Raum schaffen für modernere Kunst. Auch das ist etwas, das zu unserer Zeit gehört. Das finde ich eine spannende Aufgabe. Wie das Resultat rauskommt, weiß ich nicht. Wenn es große Kontroversen gibt, dann waren wir sicher erfolgreich.
Aber bringt man gewisse Kunstwerke, die vielleicht vor 20 Jahren aktuell und in waren und heute, wie gesagt, schlecht gealtert haben, bringt man die überhaupt noch weg?
Das ist eine ganz schwierige Geschichte, weil es ist ja oft so, dass man so diese Geschenke bekommt als Stadt. Und die Auflage ist,
Wien hat einen Brunnen geschenkt bekommen von Basel, beispielsweise.
Wir freuen uns auch sehr.
Ich habe nicht dieses Geschenk angesprochen. Dass man so Geschenke bekommt, bei uns zum Beispiel vor dem Kunsthaus, die sogenannte Fanfare. Da gibt es ein paar wenige, die finden das immer noch toll. Aber der Großteil der Menschen, die schütteln den Kopf und sagen, wann kommt das endlich weg? Könnten wir nicht mal ein punktuelles Erdbeben bestellen oder irgendwie sowas. Das ist sehr despektierlich, das möchte ich nicht so gesagt haben. Es ist ein Kunstwerk, aber heute müsste das eigentlich einen anderen Ort finden. Und diese Themen dann anzugehen und den Spender und Stifter auch dafür zu gewinnen und dann etwas Neues zu bringen, das vielleicht für einige Zeit dort die Leute aufmerksam macht auf etwas, einen Moment innehalten lässt, das ist eine spannende Tätigkeit und ich freue mich auf diese Aufgabe in der Stadt Zürich.
Vor ein paar Jahren wurden ja einige dieser Zwinglis und Waldmanns ja umplatziert für eine gewisse Zeit. Das war ganz spannend, da sah man plötzlich Sachen, die man vorher nicht wahrgenommen hatte. Ich möchte noch in Klammern sagen, es war vor Elmar Ledergerbers Amtszeit. Sie haben ja auch einige Mozarts und Straußens und was weiß ich, stehen auf Ihren Plätzen, Michael Häupl. Was tun Sie mit diesen Sachen?
Naja, ich halte es eigentlich für eine sehr nachdenkenswerte Idee, die ich jetzt da gerade gehört habe. Wir haben bisher solche Kommissionen nur gehabt im Hinblick auf die Verkehrsschilder und konnten da immerhin 20% einsparen von dem Zeug. Ohne großes Theater, sage ich hinzu, weil da gibt es keine Spender, das sind wir selber. Aber das mit den Denkmälern, das scheint mir eine interessante Sache zu sein. Und wir fangen vielleicht gleich mit dem Rathauspark an, denn da sind schon bald mehr Denkmäler drinnen als Bäume. Und da ist es vielleicht wirklich eine Idee, sich das anzuschauen, ob das man wirklich alles noch braucht. Wahrscheinlich schon. Also ich glaube, die Wiener lieben ihre Denkmäler wahnsinnig. Und, aber es wird auch wieder eine spannende Geschichte. Schauen wir mal.
Wir haben die zwei Bürgermeister, die einige Parallelen haben. Der Bürgermeister von Wien, Michael Häupl, der Stadtpräsident von Zürich, Elmar Ledergerber. Beide kommen eigentlich vom Land in die Stadt. Sie sind aus Engelberg, aus den Bergen, aus dem Kanton Obwalden, also aus der Urschweiz und Sie sind aus Niederösterreich. Wie kamen Sie denn in die Stadt überhaupt? Oder fangen wir hinten an. Sie haben auch eine Klosterschule besucht, wie Elmar Ledergerber. Was gibt es da für Erinnerungen?
Eine kurze. Denn aus der Klosterschule bin ich relativ rasch hinausgeflogen.
Warum?
Aus disziplinären Gründen und jetzt ersparen Sie mir bitte die näheren Einzelheiten. Es könnte retrospektiv noch meinem Ruf schaden. Aber die Schule habe ich dann absolviert in Krems und ich bin eigentlich, und dann beim Militär, aber dann bin ich mit Beginn des Studiums nach Wien gekommen. Das war eigentlich ein ziemlich pragmatischer Grund, aber heute würde ich mich durchaus als ein Landflüchtling bezeichnen. Denn in Wien zu leben ist für mich persönlich gesehen auch völlig alternativlos. Das ist gerade in dieser fast renaissancehaften Form, in der man in der Stadt leben kann, auch in der Verbindung zum Land. Wir haben 365.000 Zweitwohnungsbesitzer hier in der Stadt leben. Also da ist ja so ein unglaublicher Austausch. 220.000 Menschen kommen täglich aus dem Umland herein und arbeiten hier. 365.000 Zweitwohnungsbesitzer. Also da ist eine Verbindung so zum Land da, zwischen der Millionenstadt und dem umgebenden Land. Und da sage ich, das sind einmal 100, 120 Kilometer so im Umkreis. Das ist so einzigartig, so großartig, da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, woanders zu leben. Ich bin heute ein ganz, ganz überzeugter Städter.
Sind Sie auch ein Landflüchtling, Elmar Ledergerber?
In dieser Terminologie natürlich auch. Ich bin auch natürlich wegen des Studiums da von den Bergen runtergestiegen sozusagen.
Und bin aber dann in Klosterschule nicht rausgeflogen?
Ja, aber es war auch viel Glück dabei, muss ich sagen. Aber nicht aus disziplinarischen Gründen, sondern weil mir einfach dieses Büffeln am Anfang mindestens, bis ich das etwas beherrscht habe, nicht gelegen hat. Und da kommt man dann immer an diese Leistungsgrenze. Aber das haben alle Jungen heute auch, nicht nur in den Klosterschulen. Aber dann ging es darum, was will ich weitermachen? Und dann kann man natürlich nur in eine Universitätsstadt gehen. Heute geht es mir genau gleich. Ich sehe keine Alternative für mich zum Leben in der Stadt. Das urbane Leben, das hat so viele Qualitäten, das möchte ich nicht mehr missen. Ich habe vielleicht den Vorteil, dass ich in den Bergen und in diesem kleinen Kanton geboren bin, dass ich oft den Eindruck habe, ich habe auch eine Möglichkeit einer Brückenfunktion. Ich verstehe die Leute da sehr gut. Ich habe sie auch gerne. Und trotzdem kann ich meine urbanen Anliegen wahrnehmen. Und dann gibt es oft einen spannenden einen Dialog auch. Also das, denke ich, ist durchaus ein Vorteil, aber ich möchte nie mehr auf dem Land wohnen.
Hatten Sie denn, als Sie nach Zürich kamen, ein Bild? Ungefähr, ich will mal hier mitreden, was hier passiert. Vielleicht nicht gerade Stadtpräsident von Anfang an, aber wirklich den Willen, ich will da was bewegen.
Ich habe, wie soll ich sagen, diesen Impetus, dieses Bedürfnis gehabt, als seit ich vielleicht 14, 15 Jahre alt bin, habe ich mich sehr um das Funktionieren dieses Staates und der Politik überhaupt interessiert und mich auch früh schlau gemacht über diese Prozesse. Von dort her war eine Beteiligung am politischen Leben wahrscheinlich sehr früh schon sichtbar, aber wer plant schon, dass er Stadtpräsident wird?
Kam das vom Elternhaus?
Ja, sicher. Mein Vater war nicht Mitglied einer Partei, aber ein sehr in der Welt präsenter Mensch, der wusste, was ging. Wir haben natürlich immer das Echo der Zeit damals schon gehört,
am Abend als Kind. Eine News-Sendung am Radio, sehr profiliert.
Eine politische Sendung am Abend, sehr gute Qualität, auch heute gibt sie noch. Mhm. Und dann hat man in der Familie auch über all diese Dinge diskutiert. Ich denke, da ist sicher das Interesse geweckt worden.
Wie war es bei Ihnen? Warum SPÖ? Warum Politik überhaupt?
Zunächst muss man sagen, mein Vater war Dorfskilehrer und war natürlich...
Schul oder Ski?
Schul.
Dorfschullehrer.
Und war natürlich niederösterreichischer ÖVP, durch und durch. Also ein schwarzes Elternhaus. Da sage ich jetzt nicht, dass es irgendeine pubertäre oder postpubertäre Revolte gewesen ist, sondern es war ein... Ich habe 68 maturiert, das sagt schon mal sehr viel. Und gerade mit Anfang 70, also mit der Wahl Kreiskis zum ersten Mal zum Kanzler, zum ersten sozialdemokratischen Bundeskanzler, den es nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat, den es in der Demokratie überhaupt gegeben hat, wenn man absieht von dem ersten Ministerpräsidenten quasi, die eingesetzt wurden, um wieder demokratische Verhältnisse nach den Kriegen herzustellen, ist... die ganze Luft voll Politik gewesen. Die Universität war voll Politik, voll der wienerisch gemütlichen Variante der Revolution.
Paris war ja weit weg eigentlich,
oder? Weit weg und Deutschland war weit weg und Berlin war weit weg. Das waren vielleicht in Wien revolutionäre 10 Minuten, die das 68 dann auf sich gezogen hat.
Waren Sie ein Hippie damals?
Na Gott bewahre, das war ich nie. Politisch eher zu den Post-68ern. Zu zählen, die im Prinzip nicht nur Fantasie, sondern auch Strategie entwickelt haben, wie man Politik auch entsprechend umsetzen kann. Und, das ist schon ein schönes Stück weiter. Aber mein Vater hat mir oft gefragt, was er leicht verzweifelt gefragt, was er an der Erziehung seiner Kinder gemacht hat, denn auch mein Bruder und meine Schwester sind Sozialdemokraten. Aber wir haben ihm irgendwie freigesprochen. Wir haben gesagt, du kannst nichts dafür. Es ist zwar deine Partei, die was dafür kann, aber du persönlich nicht, da brauchst dann keine Sorgen machen. Es ist halt so.
Hatten Sie denn, als Sie in die Stadt kamen, schon einen Führungsanspruch oder eine Idee, da will ich mal was bewegen?
Nein, ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe sehr bewusst mein Studium gewählt.
Biologie,
ja,
oder?
Ja. Ja, also ich wollte immer in die Naturwissenschaften einsteigen, in Biologie, Chemie, Physik begonnen und dann das Doktorat gemacht in Biologie. Aber das wollte ich immer machen. Das war für mich das Faszinierende. Es hat dann nur eigentlich rückblickend gesehen, schaut alles immer so zufällig aus. Musste dann in ein Studentenheim, wenn man vom Land kommt. Und in dem Studentenheim haben sie mich sehr rasch zum Chef der Studentenvertretung gewählt.
Ja, aber das passiert das ja nicht zufällig. Das ja, ist ja ein Typ, sie, der redet mit, der will ja, was machen,
ja, natürlich
oder?
Hat man sich engagiert. Das waren ja auch Sachen, die einen unmittelbar dort betroffen haben. Ich meine, das darf man sich alles nicht so wahnsinnig revolutionär vorstellen. Da ist es um Fragen gegangen wie das willkürliche Hinaufsetzen der Heimmieten oder es ist um die Frage gegangen, dürfen wir erwachsene Leute in dem Studentenheim von Mädchen besucht werden oder nicht. Ich meine, das ist ja alles heutzutage skurril vor dem heutigen Hintergrund. Aber damals waren das alles natürlich wichtige Fragen und da hat man sich natürlich zwangsläufig engagiert und vielleicht habe ich heute auch damals schon, wie man in Wien sagt, die etwas schärfere Pappen gehabt und auf einmal war ich dort Vorsitzender.
Die schärfere?
Den schärferen Mund, die schärfere Wortwahl, um auch Hochdeutsch zu sprechen.
Okay.
Oder es zumindest zu versuchen.
Elmar Lediger, Sie sind ein paar Jahre älter als Michael Häupl, aber auch die 68er Jahre in Zürich erlebt. Sie waren auch kein Hippie, glaube ich.
Nein, das war ich nicht. Es ist ganz erstaunlich zu hören, was Michael da erzählt. Auch mein Vater war Dorfschullehrer. Und das ist ganz ähnlich gegangen. An der Universität habe ich mich dann irgendwann mal von meinem Traum, Musiker zu werden, verabschiedet und habe mich der Studentenpolitik zugewandt.
Sie haben das den Brüdern überlassen. Ihre Brüder sind Musiker zum Teil.
Die haben es etwas gebracht, das ist richtig. Und ich habe dann in der Studentenpolitik mit Studienreform und solchen Dingen mich rumgeschlagen. Und es ist wahr, es sind ganz konkrete, simple Themen. Wir haben die erste Demonstration gemacht damals zur Frage, wann bekommen die Studenten endlich eine Mensa? Und das war ein Riesen, nicht in Zürich, das war in Fribourg. Und das waren die Themen, die die Jungen damals beschäftigt haben. Aber was neu war, war, dass sie sich dafür eingesetzt haben. Und das hat sicher diese 68er-Bewegung bei uns ausgelöst. Aber wir waren auch Lichtjahre von Berlin entfernt und von Frankfurt und weiß ich was.
Und das hat Sie auch geprägt mit dem Willen, etwas zu tun. Heute sind Sie an der Spitze der Städte Wien und Zürich. Beide hat man auch schon als kleine Könige bezeichnet. Dummerweise sind wir aber in einer Demokratie und Sie müssen sich natürlich immer wieder fügen, immer wieder mal Entscheide werden auch gebremst. Wie empfinden Sie das, Elmar Ledergerber?
Also ich bin ein eingefleischter Republikaner und Demokrat und wenn immer jemand mich als König von Zürich bezeichnet, dann werde ich leicht wütend oder ungehalten, sagen wir mal das so. Die Demokratie, denke ich, ist die schlechteste aller Staatsformen, aber die einzige, die erträglich ist. Und die macht natürlich das Regieren oder das autokratische Regieren unmöglich und das ist ihre Qualität. Natürlich ist es manchmal etwas schwierig, wenn man immer wieder in seinem Zug etwas zu machen gebremst wird. Aber da werden wir ungleich viel mehr gebremst als die Österreicher zum Beispiel oder die Wiener, weil bei unserer direkten Demokratie, wo jede Ausgabe, die ein bestimmtes Ausmaß, kleines Ausmaß überschreitet, dem Parlament unterbreitet werden muss, mit dem Referendum vor das Volk gezogen werden kann, da machen sich die Wiener überhaupt keine Ahnung davon, was das tatsächlich bedeutet. Und dieses ganze System einigermaßen im Gleichgewicht zu halten, und trotzdem noch etwas zu realisieren, das ist die hohe Kunst der Politik in der Schweiz.
Übertreten Sie manchmal so eine Grenze auch, sagen wir, fahrlässig, willkürlich sogar, dass Sie denken, ach, wir versuchen es mal?
Ach, es gibt natürlich immer, wenn Sie Kompetenzgrenzen haben, ist die Frage, ist die Anstandsgrenze noch etwas vorher oder nachher oder dann steigen die Ausgaben im Verlauf der Realisierung. Aber bewusst die Kompetenzgrenze zu ritzen oder zu überschreiten, das machen wir nicht. Aber natürlich, bei den vielen Geschäften kann es mal vorkommen, dass irgendein Jurist, und davon gibt es ja viele, den Eindruck hat, es wäre anders richtiger gewesen. Und dann nimmt das Ganze halt seinen Lauf und die Richter haben wieder etwas zu arbeiten und zu verdienen.
Also in dem ersteren Teil stimme ich ja auf jeden Fall auch zu. Ich habe das nicht wahnsinnig gerne als König bezeichnet zu werden, weil dann ist man schon wieder nahe beim Königsmacher und beim Königsmörder. Wir alle wissen, wie nahe in der Politik das Hosianna und das Kruzifigere ist. Das kann oft kürzer sein als eine Woche. Also das sind alle so Dinge, die gefallen mir eben als Republikaner und Demokrat nicht besonders dazu. Aber heute ist es mit oder ohne formelle Referenden. Wer am Volk vorbei regiert, der wird abgewählt. Da kann man der Schweiz in Form der direkten Demokratie das sehr viel schneller erleben. Und bei uns, wo es sehr viel weniger solche Referenten gibt, dort dauert es halt dann ein bisschen. Aber gegen das Volk regieren heißt, man wird abgewählt. Und das ist auch richtig so. Das ist auch fundamental richtig so. Denn was erwartet man sich denn? Wozu sind wir denn gerade in der Stadtpolitik auch da? Wir sind dazu da, um das zu machen, was ein Wiener Spötter in der Zwischenkriegszeit, nämlich Karl Kraus, einmal auch gesagt hat, ich erwarte mir von der Stadt, dass sie funktioniert, gemütlich bin ich selbst. So ist es auch. Ja. Das Einzige, was wir, nicht wir beide wahrscheinlich, aber was wir unseren Freunden wahrscheinlich einmal sagen müssen, den Sozialdemokraten, sie sollen aufhören zu glauben, sie müssen für die alle anderen das Leben komplett organisieren. Von der Geburt bis zum Begräbnis. Mit dem muss man mal aufhören. Man muss begreifen, dass wir ein gutes Stück von dem näher gekommen sind, was wir seinerzeit propagiert haben, nämlich den mündigen Bürger. Und dort sind wir sehr nahe und daher müssen wir jetzt aufhören zu glauben, wir müssen alle bevormunden und allen immer alles anrichten und machen.
mehr Freiheit, weniger Staat. Das sind eigentlich, das ist ein Slogan der Rechten bei uns, der FDP.
Das war aber nicht so die Meinung. Genau. Ich habe das nicht so verstanden. Sondern es geht tatsächlich darum, nicht nur den mündigen Bürger zu propagieren, sondern eben auch jene Bereiche klarzuhalten, wo jeder Einzelne die Verantwortung für sich selber tragen soll und muss und dazu hin auch erzogen werden kann. Und da denke ich schon, das ist ein wichtiges Anliegen, dass der Sozialstaat nicht denkt, er ist dafür verantwortlich, für das Glücklichsein jedes Einzelnen und wird von jedem Einzelnen auch dafür verantwortlich gemacht. Das kann es nicht sein. Und da denke ich, ist das eine wichtige Positionierung, die gewisse, ja, wie soll ich sagen, Sozialarbeiterstrategien nicht ganz bis jetzt kapiert haben. Aber das sagen wir auch, wir wollen auch im Sozialstaat die Leute nicht an den Tropf der Sozialhilfe hängen ein Leben lang. Das ist nicht eine soziale Leistung, sondern das ist eine Entmündigung der Menschen. Und dort auch wieder zu helfen, dass sie wieder auf ihre eigenen Beine stehen können, das ist ein Postulat, das wir vorantreiben.
Ja. Daher habe ich das genau so nicht gemeint, Freiheit und Staat hier in einen Gegensatz zu bringen. Denn da muss man schon sagen, auch wer braucht denn den Sozialstaat? Solche Menschen gibt es in unserer Gesellschaft leider, sage ich dazu, auch in reichen Gesellschaften noch immer. Und daher ist der Staat natürlich schon dafür da, jenen zu helfen, die die Hilfe brauchen. Das ist gar keine Frage. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass es ja weit über das hinausgeht. Und das ist das, was ich gemeint habe, dass man die Leute nicht bevormunden soll. Helfen, wenn sie die Hilfe brauchen, aber nicht bevormunden.
Kommen wir zurück zum Fußball. Sie beide sind Fußballbegeisterte. Der Michael Häupl ist ein bekennender Austrianer. Erklären Sie bitte den Schweizer Zuhörern, was das ist, ein Austrianer.
Es gibt nicht, also in Wien jedenfalls mal, heute kann man das für ganz Österreich nicht mehr so sagen wie früher, eigentlich zwei große Fußballvereine. Und die zwei Fußballvereine sind mehr als Fußballvereine. Sie sind zeitweise schon fast so etwas wie Religionsersatz, was ich für makaber und kindisch halte, aber es ist so. Das eine ist Grün-Weiß, das ist Rapid, ein sehr traditionsreicher Verein im Westen von Wien angesiedelt, hat seine Geschichte. Man könnte wahrscheinlich sagen, das ist der ursprünglich auch aus der Arbeiterschaft gekommene Fußballverein in Wien. Und auf der anderen Seite die Austria, im Süden angesiedelt der Stadt, ist ein Verein, der natürlich auch aus der Arbeiterschaft kommt, aber auch sehr viel mit dem eher jüdisch-liberalen Bürgertum zu tun hat und auch hier seine Wurzeln hat. Man könnte den Strich darunter ziehen, er ist ein bisschen nobler. Mhm. Ein bisschen, ein wenig.
Und ja, ihr Herz schlägt für diesen ein bisschen nobleren Club.
Ja, hängt auch damit zusammen, dass Rapid immer die kampfkräftigere Mannschaft war. Das war immer so, ja, das hat so das Image von heute, würde man sagen, Wayne Rooney, ja, so ungefähr. Während die Austria, das ist der Verein des Matthias Sindelar, des Otzwirk, das waren die Sträuße, ja, die Musiker, die Geiger des Fußballs. Mhm. Und das hat mir halt immer imponiert. Ich habe es selbst versucht, bei weitem nicht mit diesem Erfolg, aber vor 30 Kilo ist es schon ganz gut gegangen.
Ich habe im Vorfeld Sie beide in einer Pressemitteilung so zusammengefasst, dass Sie wahrscheinlich in einer Fußballmannschaft beide nicht in der Verteidigung spielen würden, sondern eher im Sturm. Das ist richtig, habe ich so mal behauptet.
Das ist für mich richtig und auch nachgewiesen, ja.
Also, Austrianer, ist das in der Politik von Bedeutung, ob die Leute im Stadthaus für Austria oder für Rapid schwärmen?
Nein, ich glaube, Vizebürgermeisterin, die ist sogar im Rapid-Kuratorium, was ein eklatanter Ausdruck meiner mir innen wohnenden Toleranz ist.
Elmar Ledergerber, in der Schweiz, das wissen wahrscheinlich die meisten, in Zürich gibt es den FC Zürich und GC. Ganz kurz vielleicht für den Herrn Häupl und diejenigen zu Hause, die es nicht wissen, wie unterscheiden sich die beiden?
Ich kann, glaube ich, das genauso gleich sagen. Die Herkunft unterscheidet sich ähnlich wie hier in Wien. Der FCZ ist eher ein Club, der von der Arbeiterbewegung her gekommen ist, von einfachen Leuten im Kreis 4 und 5. Und GC war immer der Nobelclub und das waren eben dann die Bürger in der Stadt, die diesen Club auch am Leben erhalten haben. Heute hat sich das sehr stark nivelliert. Beide kämpfen mit Finanzproblemen, beide haben die gleichen Fragen, beide spielen heute im gleichen Stadion und so weiter. Also da hat sich eine unglaubliche Einebnung dieser Positionierungen abgespielt. Aber wir haben auch nie diese, wie soll ich sagen, religionsersatzartige Haltung gegenüber dem Fußball gehabt in Zürich. Natürlich gab es immer Familien, die waren sehr fußballengagiert, aber in der Bevölkerung in diesem breiten Ausmaß wie in Wien oder in anderen Städten, in Rom oder in Turin oder in Milano, gab es dieses Fußballfieber, das politisch so relevant geworden wäre, gab es nicht. Wir haben über 60 Fußballclubs in Zürich, wir haben auch den Frauenfußball, die Meisterin des Frauenfußballs, und ich bin, um aus dem ganzen Dilemma doch eine persönliche Lösung zu finden, bekennender Fan des FC Vietikon, das ist das Quartier, wo ich wohne.
FC Zürich oder GC, das da beziehen Sie nicht Stellung, welcher Verein wichtiger ist?
Nein, wir versuchen von der Stadt her natürlich für beide einen Beitrag zu leisten, dass sie gute Bedingungen haben, um sich zu refinanzieren, dass das neue Stadion für den Fußball auch kommen kann, dass beiden Clubs eine sehr viel bessere Startchance geben würde. Und wir fähnen dann in der Regel im Stadtrat für jenen Club, der kurz vor der Meisterschaft steht.
Das war diese Meisterschaft, weil das sowieso Basel, die dann gewonnen haben.
Also ja, das ist auch fast ein Club von Zürich, oder? Also, der Trainer kommt von Zürich, als sie das erste Mal Meister waren, genau. Haben sie etwa 8 Stammspieler von Zürich abgeworben. Also da ist der Zürcher Einfluss etwas größer als nur auf Zürich beschränkt.
Das wird vermutlich ein paar Reaktionen geben, Leserbriefe, aber das geben wir dann dem Herrn Ledergerber weiter. Die Euro jetzt, die hat... Man kann sagen, sie hat stattgefunden, gut stattgefunden. Heute wird sie abgeschlossen mit dem Final. Das Wetter hat zum Glück noch ein bisschen mitgespielt, sonst wäre es vermutlich nicht ganz so rosig gewesen, Herr Häupl.
Ja, wir haben eigentlich in der vergangenen Woche ein bisschen ein Problem gehabt. Während der beiden Halbfinalspiele, vor allem bei jenen, das in Basel stattgefunden hat, aber wo auf unseren Fanmeilen sehr viele Leute gewesen sind, fast 35.000, nur bei der Innenstadt-Fanmeile und es war der Sturm so groß, dass diese Fanmeile evakuiert werden musste. Das hat tadellos funktioniert, entgegen allen Unkenrufen vorher. Nichtsdestotrotz, das war die einzige etwas problematischere Situation, die durch das Wetter hervorgerufen wurde. Ansonsten waren das unglaublich friedliche Spiele. Es war ein friedliches Fußballfest, so wie ich mir das gewünscht habe und eigentlich auch erwartet habe. Keine Rede davon, dass irgendwo irgendetwas besonders an Sicherheitsproblemen aufgetreten wäre. Es hat weniger Probleme gegeben als bei jedem durchschnittlichen Dorffest. Und wenn ich nur daran denke, dass bei Kroatien gegen die Türkei rund 200.000 Fans in der Stadt gewesen sind und es hat 2 Leichtverletzte gegeben, dann muss man einfach sagen, das war ein gelungenes Fußballfest, eine tolle Werbung natürlich auch für den Fußball selbst, gerade bei den jungen Leuten. Und ja, als Stadt kann man natürlich auch zufrieden sein.
Und Sie werden Ihren Enkeln mal erzählen können, ich habe die EM nach Wien geholt.
Ja, ich wollte ja meinen Enkel schon mitnehmen, aber das hat meine Tochter dann gemeint, das sei vielleicht doch noch ein bisschen klein, denn er ist jetzt 2 Jahre und 3 Monate. Da ist wahrscheinlich wirklich gescheiter, er bleibt zu Hause.
Wie sieht es aus Zürcher Sicht aus? Elmar Ledergerber, die Leute, die Geschäfte machen wollten, waren nicht alle so zufrieden.
Ich muss sagen, die Leute, auch jene, die Geschäfte machen wollten, sind heute eigentlich sehr zufrieden. Wir haben Probleme gehabt in der ersten Woche, die ersten 8-9 Tage mit dem Wetter. Es war wirklich eine Schafskälte in Zürich. Wir haben die Höchsttemperatur lag bei 15 Grad, am Morgen war es 5 Grad und so, es hat geregnet und was alles. Das hat natürlich vielen die Freude etwas verdorben und hat auch dazu geführt, dass wir das Fancamp frühzeitig schließen mussten, weil einfach bei diesen Bedingungen niemand im Freien campieren wollte. Aber ich muss sagen jetzt, das Wetter hat sich so gemacht in dieser zweiten Hälfte, dass alle Zahlen weit übertroffen wurden, von denen wir ausgegangen sind. Wir sind davon ausgegangen, dass wir gesamthaft etwa 1,5 Millionen Gäste haben werden in der Stadt Zürich über diese 3 Wochen verteilt. Es sind jetzt etwa doppelt so viele geworden. Das einzige Problem, das am Schluss eigentlich bleibt, ist etwas, das mich manchmal etwas nachdenklich und auch traurig macht. Ich kann das vielleicht so umschreiben. Jedes Mal, wenn ich im Internationalen Medienzentrum in Zürich war, dann haben mich die ausländischen Journalistinnen und Journalisten darauf angesprochen und haben gesagt, was haben die Zürcher eigentlich? wunderbare Stadt, es funktioniert alles bestens, die Stimmung ist fantastisch, aber die Zürcher Journalistinnen und Journalisten, die sehen nur immer negative Punkte. Was ist eigentlich los bei euch? Und da muss ich sagen, auch diese Frage, es sagen immer noch viele, anstatt Fanmeile bei uns aus der Journalistenszene, die Genmeile. Und da muss ich einfach sagen, bei diesen Zahlen, die wir hatten, jeden Tag über 100.000 Leute auf der Fanmeile, kann man nicht davon sprechen. Es war ein Riesenfest, ein Riesenerfolg. Es war ein absolut friedlicher Anlass. Darauf dürfen wir stolz sein. Und es wäre schön, wenn das auch generell so wahrgenommen werden könnte.
Ich war letzte Woche bei Elmar Ledergebe. Wir haben ein kurzes Vorgespräch gemacht. Dann sind wir gemeinsam zum Gemüsemarkt gegangen. Und da hat er dann das Bad in der Menge, in Anführungszeichen, genossen. Da ist ja dann wieder das Korrektiv. Die Leute mögen sie und sie genießen das dann auch.
Ja, das, aber es geht ja da nicht um mich. Natürlich liebe ich das sehr. Ich finde das schön, wenn die Bürgerinnen und Bürger, die Einwohnerinnen, muss ich sagen, nicht nur die Bürger, mich ansprechen auf der Straße und sagen, hey, Sie machen das gut oder machen Sie so weiter oder wo haben Sie die Kraft her oder was. Das ist ja etwas wirklich Schönes. Aber darum ging es ja nicht, sondern es geht dann wirklich darum, dass wir als Zürcherinnen und Zürcher auch diesen Stolz haben dürfen auf diese Stadt und etwas tun dafür, dass wir gut dastehen und dass wir nicht immer schmutzige Unterwäsche suchen, wo keine ist. Also das ist das Thema, das ich jetzt noch ansprechen wollte, oder?
Die Frage muss natürlich noch kommen. Tipp für heute Abend, Michael Häupl, Resultat nach 90 oder 120 Minuten?
Na, ich seufze deswegen tief, weil bei der Fußball-Europameisterschaft habe ich schon sowas von daneben getippt.
Okay,
also ich gleich am Anfang einmal 100 Euro verspielt habe, weil ich auf ein Endspiel Holland gegen Portugal getippt habe. Die zwei sind nicht einmal mehr sichtbar. Leider bis zu einem gewissen Grad. Also heute Abend, wenn es normal hergeht und man die Spiele, die jüngeren Spiele sich anschaut, müsste Spanien gewinnen. Aber das allein ist wahrscheinlich schon eine Niederlage für Spanien, wenn ich das sage.
Wie viel?
Naja, es wird auf jeden Fall knapp sein. Also 3-2 wäre mir recht, oder sehen wir wenigstens 5 Tore.
3-2. Für die Zuschauer sehr schönes Spiel natürlich. Klar, wenn es viele Tore gibt. Elmar Ledergerber?
Ich tippe auch auf Spanien. Die haben im ganzen Turnier eigentlich eine sehr gute Leistung, konstant gute Leistung gezeigt, einen begeisternden, klugen Fußball auch. Ich habe gewettet natürlich, 3-2 für Spanien.
Und wenn man durch die Straßen zieht in Wien, dann hört man, das muss ich sagen, mehr deutsche Fans jetzt schon singen. Gestern Abend hatte ich den Eindruck, wenn die das so weiterziehen, weiß ich nicht, ob sie den Final heute Abend nicht verschlafen. Aber sie singen schon lautstark, so sehen Sieger aus. Also da gibt es schon ein großes Selbstbewusstsein, wahrscheinlich auch in der Mannschaft, dass es eben nicht so rauskommt, wie Sie sagen.
Schauen wir mal.
Was ich noch wissen möchte, nachher geht ja das Leben weiter. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, nach der Europameisterschaft.
Ja, zu Recht ist gestern die Frage schon aufgeworfen worden, was machen wir denn am Montagabend?
Genau. Sagen Sie mir einen Termin, der Ihnen gleich in den Sinn kommt von nächster Woche. Normalbetrieb.
Da kommt man natürlich sofort in den Sinn, die Wiener Weinpreisverleihung und die Eröffnung eines weiteren Theaters in Wien, nämlich des Ronacher. Ich habe jetzt bewusst auch die Reihenfolge gewählt, weil beides liebe ich. Der Hedonismus ist vielleicht eine Spur größer.
Elmar Ledergerber, nächste Woche Normalbetrieb im Zürcher Stadthaus.
Montagnachmittag, Tripartite Agglomerationskonferenz in Bern. Also wieder voll Politik. Es wird weitergehen wie vorher. Nur anstatt, dass jetzt die ganze Euro noch aufgepackt wird auf die übrige Arbeitslast, werden wir wieder auf 150% oder 60% runterfahren können.
Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft, vor allem aber viel Spaß heute Abend, 20.45 Uhr im Ernst-Happel-Stadion in Wien. Vielen Dank, das war Elmar Ledergerber, Stadtpräsident von Zürich, und Michael Häupl, der Wiener Bürgermeister, im persönlichen Gespräch. Herzlichen Dank und herzlichen Dank fürs Zuhören.
Danke Ihnen.
Sie hörten einen Podcast von DRS 1.